Die Christian Fellowship Church präsentiert Alles, was Jesus gelehrt hat, Teil 17, Predigt von Zack Poonen. Wir setzen unser Bibelstudium heute fort über alles, was Jesus gelehrt hat. Wir studieren das, weil bevor Jesus in den Himmel ging, sagte er seinen Jüngern, in alle Nationen auf der Erde zu gehen, Matthäus 28, die Verse 19 und 20, um Jünger zu machen und um sie alles halten zu lehren, was er ihnen befohlen hatte. Wir versuchen nur, diesen Missionsbefehl zu erfüllen, Menschen zu lehren, jedes Einzelne zu lehren, was Jesus geboten hat, insbesondere diese Dinge, die im heutigen christlichen Leben nicht ausreichend betont werden. Viele Menschen sind zufrieden damit, dass ihre Sünden vergeben sind. Und das war's. Sie kennen Jesus nicht als ihren Retter. Sie kennen ihn nur als den, der ihnen vergibt. Wenn wir zum Beispiel denken an zwei besondere Sünden in unseren letzten beiden Bibelstudien, Zorn und sexuell begehrliches Blicken auf Frauen, das sind zwei Dinge, die man selten hört, weil die meisten Prediger keinen Sieg in diesen beiden Bereichen haben. Also können sie natürlich keine Autorität haben, darüber zu sprechen. Selbst wenn sie darüber sprechen, werden sie nicht darüber sprechen, sodass es praktisch und anwendbar ist, wie man diese Dinge überwinden kann. Wir wollen also ein bisschen mehr diese Sünden anschauen, damit wir nicht nur darüber hören und die Ernsthaftigkeit dieser Dinge erkennen, sondern auch verstehen, wie wir tatsächlich diese Dinge überwinden können. Und die Ernsthaftigkeit oder das Ernste daran ist zu sehen, dass diese beiden die einzigen Sünden sind in der Bergpredigt, von denen Jesus sagt, dass es möglich ist, dass Menschen in der Hölle landen können aufgrund dieser beiden Sünden. Ich würde sagen, 99% der Christen haben nicht den Eindruck, dass Zorn eine sehr ernstzunehmende Sünde ist. Sie haben mit Sicherheit nicht den Eindruck, dass Zorn sie in die Hölle bringen kann. Sie glauben also nicht an das, was Jesus in Matthäus 5, 22 sagt. Ich weiß nicht, was sie für eine Bibel haben, was für Christen sie sind, wenn sie nicht glauben, was Jesus Christus sagte. An wen glaubt man? Glaubt man an die Psychologen? Sie können niemanden zum Himmel führen. Genauso denke ich, dass 99% der Christen auch nicht glauben, dass begehrliches Schauen auf Frauen, Augenlust ernst genug ist, um einen in die Hölle zu bringen. Die meisten Menschen nehmen das überhaupt nicht ernst. Das ist das Werk des Teufels, dass er Sünde zu etwas so Unwichtigem, Belanglosem gemacht hat. Und eine Krankheit wie AIDS. Menschen haben Angst vor Krebs zum Beispiel. AIDS ist viel schlimmer. Wie viele Menschen würden AIDS sehr locker nehmen und sagen, ach, ist völlig egal. Ich sage euch, derjenige, der völlig unwissend ist über das, was AIDS bewirken kann, irgendeine arme Analphabetin, wenn sie hört, dass sie Krebs hat, macht sie sich keine Sorgen, aber sie weiß gar nicht, was Krebs ist. Sie weiß nicht, wie ernst Krebs ist, weil sie keine Ahnung hat. Jemand, der Ahnung hat, wäre sehr beunruhigt, wenn der Arzt ihm sagen würde, dass er Krebs hat und dass der Krebs sich überall in seinem Körper verbreitet hat. Warum ist er beunruhigt? Weil er sieht, wie gefährlich der Krebs ist. Genauso, wenn du ein geistlicher Analphabet bist, dann hältst du Zorn nicht für schwerwiegend. Wenn du ein geistlicher Analphabet bist, hältst du Augenlust auch nicht für schwerwiegend? Das ist der Hinweis auf dein geistiges Analphabetentum. Genauso wie diese Analphabetin nicht weiß, wie schwerwiegend Krebs ist. Genauso jemand, der gebildet ist und geistlich reif ist, wird diese Sünden sehr ernst nehmen. Er braucht nicht die Worte Gottes, um ihm das zu sagen. Er weiß es bereits instinktiv, dass das ernstzunehmende Sünden sind, weil die eine Sünde ihn selbst und die andere Sünde andere verletzt. Deswegen wollen wir uns diese Sünden noch genauer anschauen und uns fragen, wie können wir diese Sünden überwinden? Und denkt daran, Jesus sagte, dass es die Verantwortung derer ist, die Gottes Wort predigen, jeden in ihrer Herde, wenn sie Hirten sind oder wenn sie Lehrer sind und lehren, jeden, den sie lehren, lehren, wie man in diesen beiden Bereichen überwindet. Ich möchte dich fragen, wenn du Pastor, Lehrer oder Prediger bist, ob du das tust. Hast du selbst in diesen Bereichen überwunden und lehrst du andere Menschen, denen du predigst, in diesen Bereichen Überwinder zu sein, zeigst du ihnen, wie es möglich ist, in diesen Bereichen zu überwinden. Wenn nicht, dann erfüllst du nicht deine Pflicht. Und ich möchte dir sagen, du hast kein Recht, Prediger des Evangeliums zu sein, wenn du nicht lehrst, was Jesus gelehrt hat. Die meisten Christen heute predigen, was die Psychologen reden und predigen, nicht was Jesus in der Bibel lehrte. Es gibt sehr wenige prophetische Stimmen im heutigen Christentum, die Menschen auf den Standard bringen wollen, den Jesus gelehrt hat. Das ist ein trauriger Mangel. Der Teufel hat die prophetischen Stimmen in der Gemeinde zum Schweigen gebracht, denn die meisten Menschen halten Weissagen nur für eine Voraussage der Zukunft und normalerweise geht es um materielle Güter, die man bekommt. Das ist eine Täuschung. Prophetische Stimmen sind die, die wir brauchen und die das Volk Gottes zur Umkehr führt von der Sünde, die sie fertig machen. Von diesem materiellen Reichtum. Das ist nicht der Weg in den Himmel. Freiheit von Sünde führt zum Himmel. Der Engel, der zu Josef kam, in Matthäus Kapitel 1, die erste Verheißung, wenn man sich das Neue Testament anschaut, die erste Verheißung in Matthäus 1, 21 ist, Jesus wird sein Volk von ihren Sünden retten. Das ist die Bedeutung des Namens Jesus. Viele Menschen gebrauchen den Namen Jesus, wissen nicht, was er bedeutet. Matthäus 1, 21 sagt uns, der Name Jesus bedeutet jemand, der sein Volk von ihren Sünden retten wird. Was ist der Unterschied zwischen gerettet sein von den Sünden und Vergebung für die Sünden zu haben? Nehmen wir diese beiden Sünden, die wir bedacht haben in unserer letzten Bibelstudie, Zorn und sexuelle unreine Augenlust. Wenn du zornig wirst und dabei sündigst und davon umkehrst, den Herrn bittest, dir zu vergeben, wird er dir vergeben. Morgen wirst du wieder auf eine sündige Art zornig und bittest den Herrn, dir zu vergeben, dann wird er dir vergeben. Nächste Woche tust du dasselbe und du bittest um Vergebung, dann wird er dir vergeben. Genauso bei unreinen Denkmustern, du gelüstest einer Frau mit deinen Augen, erkennst, dass es eine Sünde ist, bittest den Herrn, dir das zu vergeben, dann wird er es dir vergeben. Du tust es wieder morgen, du bittest ihn, dir zu vergeben, dann wird er dir vergeben. Du schaust dir im Internet Pornografie an, bittest den Herrn, dir zu vergeben, und er wird dir vergeben. Aber bist du gerettet worden von diesen Sünden? Nein. Hast du Vergebung erfahren dafür? Ja. Das Muster ist ein Muster von Sünde. Den Herrn um Vergebung bitten, wieder sündigen, den Herrn um Vergebung bitten. Das ist ein endloser Kreislauf von Sünde und Bitte um Vergebung. Du sündigst wieder und bittest den Herrn um Vergebung. Hast du Vergebung erfahren dafür? Ja. Du hast vielleicht 1000 Mal gesündigt. All deine Sünden sind vergeben. Aber bist du gerettet worden von deiner Sünde? Nein. Weil du immer wieder dasselbe tust. Es ist, als wenn du aus einem Graben kommst und wieder reinfällst. Du bittest jemanden, dich rauszuziehen, jemand zieht dich raus, morgen fällst du wieder in die Grube. Du bittest jemanden, dich rauszuziehen, fällst wieder in dieselbe Grube. Wann wird das aufhören? Jesus vergibt dir. Aber du musst ehrlich sein und sagen, ich kenne Jesus als den, der mir vergibt, aber ich kenne ihn nicht als den, der mich rettet. Ich kenne ihn als jemand, der meine Sünde vergibt, aber nicht als jemand, der mich von meinen Sünden rettet. Wir müssen ehrlich sein. Wenn du unehrlich bist mit dir selbst, wirst du niemals in die Fülle dessen kommen, was die Bibel dir verheißt. Gott liebt ehrliche Menschen und möchte euch ermutigen, ehrlich zu sein vor Gott und ihm ehrlich zu sagen von ganzem Herzen, was Sache ist, Herr Jesus. Ich kenne dich nur als den, der mir vergibt, als meinen Vergeber. Ich kenne dich nicht als meinen Retter. Und wenn du ehrlich bist vor ihm und sagst, Herr, ich will dich kennenlernen als meinen Retter, nicht als nur den, der mir vergibt, nicht als denjenigen, der mich immer wieder aus der Grube rausholt, in die ich falle. Du hast mich zu retten verheißen. Der Name Jesus bedeutet nicht Vergeber, sondern Retter. Dann wird er sein Volk von seinen Sünden retten, nicht er wird ihre Sünden vergeben. Natürlich vergibt er uns, Gott sei Dank dafür. Wir könnten gar nicht leben ohne Vergebung. Aber er tut mehr als das. Er rettet uns. Und wir müssen beides erleben. Ich denke an eine Geschichte von den zwei Blinden, die einmal zu Jesus kamen, in Matthäus Kapitel 9. Wir lesen das in Kapitel 9 von Matthäus, dass zwei Blinde, Vers 27, Jesus nachfolgten und sagten, hab Erbarmen mit uns. Und Jesus fragte sie, was wollt ihr, dass ich euch tue? Da steht in einer Parallelstelle eines anderen Evangeliums, das ist ganz klar, was wollt ihr, dass ich euch tue? Wir wollen, dass du unsere Augen öffnest. Und dann stellt er ihnen eine Frage in Matthäus 9, 28. Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Das ist eine sehr wichtige Frage. Es ist eine wichtige Frage, dass der Herr uns fragt, was immer er verheißen hat, Wenn du Gott bittest, dann ist das richtig. Herr, ich möchte, dass meine blinden Augen geöffnet werden. Oder ich möchte, dass eine Krankheit geheilt wird. Oder ich möchte gerettet werden von einer bestimmten sündigen Angewohnheit. Oder, Herr, ich möchte eine Arbeit bekommen. Ich möchte einen Wohnort finden für mich oder sein Haus, Wohnung. Gott kümmert sich um alle unsere Bedürfnisse, physisch und psychisch und geistlich. Was der Herr uns fragt, nachdem wir unsere konkrete Bitte ihm gegenüber geäußert haben, ist: Glaubst du, dass ich das für dich tun kann? Und Jesus spricht hier. Er fragt nicht: Glaubst du, dass du diese Sünde überwinden kannst? Das ist ein sehr befreiender Gedanke. Gott sei Dank, dass Christus uns nicht fragt und dich nicht fragt: Glaubst du, dass du diese Sünde aufgeben kannst? Ich würde sofort sagen: Nein, Herr. Ich kann keine sündige Angewohnheit abgeben. Ich bin so ein Sklave gegenüber der Sünde. Ich bin geboren als ein Kind Adams. Ich bin ein Sklave jeder einzelnen Sünde gegenüber Zorn, gegenüber diesem und jenem. Du kannst einfach eine Sünde nach der anderen nennen, aber ich glaube von ganzem Herzen, dass du mich davon retten kannst. Das ist die Frage hier. Glaubst du, dass der Herr dich davon befreien kann? Gott sei Dank dafür. Jesus kam nicht auf die Erde mit einer Lehre, die psychologisch ist, wie wir uns selbst trainieren können, wie wir uns selbst irgendwie Yoga beibringen können, wie wir unsere Gedanken in den Griff kriegen oder sowas in der Richtung, wie wir Zorn überwinden können mit Selbstkontrolle. Nein. Er fragt dich: Glaubst du, dass ich das für dich tun kann? Er sagt in Johannes 15,5: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Gott sei Dank für diesen Vers. Sage: Herr, du selbst hast gesagt, ohne dich kannst du nichts tun. Ich bin 100% damit eins. Ein Zweig kann keine Frucht bringen, wenn er nicht am Baum angeschlossen ist. Und jeder Zweig kann jedem Baum sagen, selbst wenn er 50 Jahre an diesem Baum ist, ohne dich kann ich keine Frucht bringen. Aber wenn ich an dir bin, dann ist es fast keine Anstrengung, Frucht hervorzubringen. Denkt ihr, ein Zweig strengt sich an? Schaut euch einen Mangobaum an. Kämpft er darum, Mangos hervorzubringen? Nein, wenn du diesen Zweig aber abschneidest von dem Baum, selbst wenn er 50 Jahre länger lang Mangos getragen hat, hört er sofort auf, Mangos zu tragen, weil er verdorrt. Aber solange er an diesem Baum ist, wird der Saft in diesen Zweig fließen und so kommen die Mangos zustande. Das ist das Prinzip, wie wir Sünde überwinden können. Das müssen wir jedem einzelnen Menschen, der ein Jünger ist, lehren in jedem Land. Liebe Freunde, das ist, was ihr verstehen müsst, wenn du ein Prediger bist, musst du andere Menschen zur Erkenntnis dieser Dinge bringen. Ohne Christus kannst du keine einzige Sünde überwinden. Du kannst äußerliche Sünden überwinden. Natürlich, du kannst wie viele Atheisten jemand sein, der keinen Ehebruch betreibt, äußerlich, und der niemanden umbringt. Du brauchst nicht Jesus Christus, du musst ein guter Pharisäer sein. Es gibt Nicht-Christen, deren äußeres Leben sehr aufrecht ist, die niemals schummeln und die sehr ehrlich sind. Solche Atheisten kenne ich. Aber wenn es um das innere Leben geht, ich meine die Selbstkontrolle mit der Kraft von Yoga und du hältst den Zorn in deinem Innern. Nein, das ist keine Befreiung. Das ist nur so, dass du den Korken dicht hältst, dass das Gift drin bleibt. Es zerstört dich immer noch. Das ist nicht, was Christus uns anbietet. Das ist die Kraft von Yoga und Selbstkontrolle. Psychologie, aber Christus bietet uns an, befreit zu werden von dem inneren Zorn. Ich kann die Flasche aufmachen. Es ist kein Gift in der Flasche, kein Zorn drin. Du schaust in mein Herz. Es ist nicht so, dass ich mich bemühe, meinen Mund zuzuhalten, um mein Temperament im Griff zu halten. Das ist Yoga, das ist keine Befreiung von Zorn. Befreiung von Zorn bedeutet, wenn Christus sich frei macht von dem Zorn, der in unserem Herzen ist, dass Zorn gar nicht mehr da ist. Wenn du ins Herz schaust, gibt es da keinen Zorn. Du schaust in das Herz, es gibt dort keine lustvollen Gedanken nach Frauen. Nur Jesus kann das tun. Denk an diese Blinden, die zu Jesus kamen. Nachdem sie ihre Bitte an den Herrn gestellt haben, fragte der Herr sie: Glaubst du, dass ich das für dich, ich das für euch tun kann? Diese Blinden hatten zwei blinde Augen. Stell dir vor, wie die Situation war, wenn zwei Blinde, deren beide Augen blind waren, vor dem Herrn stehen, der eine nach dem anderen, sie kommen nacheinander zum Herrn. Und der erste Mann, dem der Herr die Frage stellt: Glaubst du, dass ich das für dich tun kann? Deine Augen öffnen. Glaubst du, dass du deine Augen öffnen kannst? Nein, nein, nicht so mit einer Übung oder so. Nein, absolut nicht. Glaubst du, dass ich, der Herr, deine blinden Augen öffnen kann? Und der erste Blinde sagt: Nun, Herr, ich wäre glücklich, wenn du mir nur ein Auge auftun könntest. Das ist mehr als ich erwarten könnte. So kann ich auf der Erde überleben. Und ich glaube, du kannst das tun. Dann wollte der Herr ihm antworten, wie er hier sagte in Vers 29, die geschehe nach deinem Glauben. Nicht nach meiner Fähigkeit, sagt der Herr, sondern nach deinem Glauben. Wisst ihr, was der Herr für uns tut, ist nicht gemäß deiner Fähigkeit, sondern gemäß deinem Glauben. Wenn du keinen Glauben für etwas hast, selbst wenn der Herr in der Lage ist, mehr als das für dich zu tun, wirst du nicht das alles erleben, was der Herr für dich tun kann. Du wirst es nur erleben gemäß dem Maß deines Glaubens. Ein Mann sagt, ich habe Glauben, nur ein Auge geöffnet zu bekommen. Der Herr wird sagen, nach deinem Glauben soll dir geschehen. Er wird aus diesem Raum gehen und ein Auge wird aufgetan sein, das andere wird geschlossen sein. Das ist ziemlich gut für einen Blinden, dass ein Auge sehen kann, das andere nicht. Das ist schon fantastisch. Der andere Blinde kommt. Der Herr stellt ihm dieselbe Frage. Glaubst du, dass ich das für dich tun kann? Und er sagt, ja, Herr, ich glaube, dass du beide Augen öffnen kannst. Was ist für dich unmöglich? Und beide seine Augen werden geöffnet. Er kommt raus und er begegnet dem anderen Blinden, der nur ein Auge geöffnet bekam. Der Mann sagt, wie um alles in der Welt hast du es geschafft, beide Augen geöffnet zu bekommen? Das muss eine falsche Lehre sein. Das ist keine falsche Lehre. Er hat nur mehr Glauben als du. Das ist alles. Denke an diese beiden Augen als Vergebung der Sünden und gerettet zu sein von Sünde. Der eine bekommt beides, der andere bekommt nur ein Auge geöffnet. Wie kommt das? Liegt es daran, dass Gott parteiisch ist, der einen Person gegenüber? Liegt es daran, dass derjenige ein besserer Mensch war? Nein. Er hatte nur Glauben für das, was Christus für ihn tun konnte. Einer hatte Glauben, dass Christus nur seine Sünde vergeben konnte. Er bekam das. Ein anderer hat keinen Glauben, dass Gott seine Sünde vergeben kann. Er bekommt noch nicht einmal Vergebung. Es gibt viele solche Menschen in der Welt heutzutage. Aber einer hat Glauben, dass Christus seine Sünde vergeben kann. Er bekommt Vergebung. Ein anderer hat Glauben, wie für beide Augen, dass Christus ihm nicht nur vergeben, sondern ihn auch befreien kann von diesem sündigen Ding, von dieser Angewohnheit. Er bekommt beides. Und wenn jemand beides verkündet, dass Christus nicht nur uns vergeben kann, sondern uns auch befreien kann, dann gibt es Menschen, die nur Vergebung erlebt haben, die das als falsche Lehre bezeichnen werden, weil sie es selbst nicht erlebt haben. Sie sagen, das ist unmöglich. Sie sagen, es ist unmöglich, dass irgendein Mensch tatsächlich von Sünde befreit werden kann. Die Frage ist nicht, ob es unmöglich ist für die Menschen. Die Frage ist, ist es unmöglich für Gott? Nein, Jesus sagt, für Gott ist nichts unmöglich. Es ist unmöglich bei den Menschen, da bin ich völlig eins mit. Es ist völlig unmöglich für den Menschen, überhaupt Vergebung von irgendeiner Sünde zu bekommen, ohne die Kraft Gottes. Bei Gott ist nichts unmöglich. Bitte vergesst das nicht. Wenn du etwas nicht erlebst und jemand anders es erlebt, liegt es nicht daran, dass er eine falsche Lehre gehört hat, sondern dass du nicht so viel Glauben hast wie er. Ich könnte eine andere Illustration gebrauchen. Wenn es überall gleichmäßig regnet, dann fehlt nirgendwo Wasser in der Stadt und Menschen Behälter draußen hinstellen, um das Wasser zu sammeln. Stellt jemand eine kleine Tasse hin vor dein Haus. Wie viel Regen wird er einsammeln können mit der Tasse? Nein, eine Tasse voll. Ein anderer stellt eine große Wanne hin vor sein Haus. Wie viel Wasser wird er sammeln können? Eine volle Wanne. Gibt es einen Unterschied zwischen einer vollen Tasse und einer vollen Wanne? Natürlich. Und derjenige mit der vollen Tasse sagt, wie um alles in der Welt hast du eine volle Wanne Wasser bekommen? Weil Gott parteiisch, dass er dir mehr Regen gegeben hat vor dein Haus, auf dein Grundstück? Nein. Es war genauso viel Regen, der dort vor deinem Haus wie vor meinem Haus gefallen ist, aber dort ist nur eine kleine Tasse da stehen. Das war das Maß deines Glaubens, mehr hast du nicht bekommen. Wir bekommen von Gott gemäß der Größe unseres Glaubens. Gottes Segen ist unbegrenzt. Epheser 1, Vers 3 sagt, er hat uns mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt gesegnet. Mit jedem Segen des Heiligen Geistes, uns zu befreien von jeder einzelnen üblen Sünde, von jeder Angewohnheit, die wir übernommen haben und durch Adam auf uns gebracht haben. Ich sage euch, wir haben alle dieselbe böse Natur von Adam geerbt. Jeder böse Mensch in der Welt hat dieselbe böse Natur, dasselbe böse Fleisch, das wir alle haben. Vielleicht sind unsere Umstände und unsere Erziehung dafür verantwortlich, dass wir nicht das voll entwickelt haben, was böse Terroristen tun, aber wir haben dasselbe böse Fleisch. Und wir können befreit werden, nur durch die Kraft Jesu Christi, durch den Heiligen Geist. Das ist wichtig für uns, dass wir uns daran erinnern, dass wir das Menschen erklären, dass wir Menschen alles lehren, was Jesus uns geboten hat. Seine Gebote können erfüllt werden, nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Insbesondere in diesen beiden Bereichen. Als wir Matthäus 5 anschauen, wir schauten uns den Zorn an, wir schauten uns die sexuelle Lust an. Im Alten Testament, wie hat der Herr Menschen gesagt, dass sie Zorn überwinden sollen? Dieser Vers, den wir anschauten in unserem letzten Bibelstudium in Epheser, Kapitel 4, und Vers 26, Epheser 4, 26, seid zornig, aber sündigt nicht. zürnt, aber sündigt nicht, ist da ein Zitat tatsächlich aus Psalm 4. Und Vers 4, wenn du eine New American Standard Bible hast, findest du raus, dass die alttestamentlichen Zitate großgeschrieben sind im Neuen Testament. Und im Psalm 4 lesen wir Folgendes. Psalm 4, Vers 4. Das heißt, er zittert, Vers 5 im Deutschen, und sündigt nicht. Das ist hier das Zitat von Epheser 4, 26. Sei zornig, aber sündigt nicht. Er zittert, aber lasst nicht zu, dass dieser Zorn sündig wird. Die Lösung dafür ist, geht und denkt in eurem Herzen auf eurem Lager nach und seid still. Da steht hier im Alten Testament, in Vers 6, bringt und vertraut auf den Herrn vielmehr. Was die alttestamentliche Lösung war, wenn immer du wütend warst auf jemanden, dann zieh dich zurück von den Menschen und sperr dich in deinem Schlafzimmer ein und lieg auf deinem Bett und denke nach über Gott, bis du dich abkühlst und vertraue auf den Herrn, die Situation in den Griff zu nehmen. Das war alles, was möglich war. Im Alten Testament konntest du die Worte kontrollieren, die aus deinem Mund kamen. Das ist irgendwie ähnlich wie Yoga. Im Neuen Testament allerdings hat Gott es den Heiligen Geist gegeben. Und die Frucht des Heiligen Geistes ist Selbstkontrolle, dass wir von innen heraus durch die Kraft Jesu Christi befreit werden von diesem Zorn. Das ist genauso, was die Augenlust angeht. In Matthäus, Kapitel 5, spricht er über Augenlust und er sagt danach, niemand im Alten Testament übrigens konnte das überwinden. Das 10. Gebot im 2. Mose 20 war das eine Gebot, das niemand halten konnte. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Es gab 10 Gebote, 9 von ihnen waren äußerlich. Wir lesen das in 2. Mose 20. Alle 10 Gebote, die ersten 9 bezogen sich auf äußerliche Dinge. Das sind alle Dinge, die erfüllbar waren von allen. Aber das 10. Gebot, du sollst nicht begehren nach dem Haus oder der Frau oder der Sklavin deines Nachbarn, jede Frau, die irgendwo unterwegs ist auf der Straße, ist entweder Frau deines Nachbarn oder für irgendjemandem. Das heißt, es ist das 10. Gebot, du sollst nicht gelüsten nach der Frau deines Nächsten. Und niemand konnte das halten. Niemand konnte das erfüllen im Alten Testament, im Alten Bund. Der Apostel Paulus hat einmal gesagt, dass er gemäß der Gerechtigkeit nach dem Gesetz untadelig ist. Das sagt er in Philipper 3. Er sagt, nach der Gerechtigkeit im Gesetz war ich untadelig. Er bezeugte vor einem Hohepriester in Apostelgeschichte 23 und Vers 1. Ich habe mit einem vollkommen guten Gewissen vor Gott gelebt, bis auf diesen Tag. Was meinte er damit? Dass er alle Gebote gehalten hat, aber ein Gebot, welches Gebot hat er gehalten? Nur die ersten 9 Gebote. Er ist ehrlich genug zu sagen, in Römer Kapitel 7, und in den Versen 7 und 8, als ich zum 10. Gebot kam, wo es heißt, sollst nicht begehren, sollst nicht gelüsten, da heißt es, da fand ich in Vers 8 jede Begierde in mir, ich entdeckte jede Sorte von Begierde, Begierde nach Geld, nach den Frauen anderer, nach Töchtern anderer, nach Ehre, nach allen möglichen anderen Dingen, jede Begierde, die es gibt. Ich erkannte, ich kann dieses Gebot nicht halten, aber als der Heilige Geist kam zu Pfingsten und als der Menschen erfüllte, als der Apostel Paulus erfüllt war mit dem Heiligen Geist in seinem Herzen, da sagte er in Römer 8 und Vers 2, das Gesetz des Geistes, des Heiligen Geistes, des Lebens, das Gesetz des Lebens in Christus Jesus, das Leben, das hat mich freigesetzt von diesem Gesetz der Sünde, das mich vorher immer wieder gebunden hatte und dazu geführt hat, dass ich immer wieder gefallen bin, hinein in Zorn und Lust. Er sagt, dieses Anliegen des Gerechtes, du sollst nicht begehren, ist jetzt in uns erfüllt, weil wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern gemäß der Führung des Heiligen Geistes, was vorher unmöglich war unter dem alten Bund. Also als Jesus darüber sprach, diese Sünden zu überwinden, in Matthäus Kapitel 5, da sprach er über etwas, das unmöglich war für die Menschen, ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du Matthäus 5, 6 und 7 liest, findest du heraus, am Ende dieser 3 Kapitel, die wichtigste Frage ist nicht beantwortet worden. Was ist diese Frage? Herr, wie lebe ich dieses Leben? Wie führe ich das Leben? Das wird gar nicht überhaupt erwähnt in Matthäus 5, 6, 7. Matthäus 5, 6, 7 zeigt also den Standard des Lebens, das Gott von einem Christen, der wiedergeboren ist, gemäß dem neuen Bund erwartet. Aber wie man da ankommt, wird nicht genannt. Woher sollen wir wissen, wie wir da hinkommen? Ich glaube, dass die Bergpredigt, Matthäus 5, 6 und 7, nur dazu da war, von Christus zu verkündigen, was der Standard ist, der Welt für ein Verlangen in unserem Herzen bekommen nach diesem Leben. Und wenn jemand ein Verlangen nach diesem Leben hat, dann wird er zu Gott kommen und sagen, Herr, was ist die Lösung? Dann wird der Herr sagen, du musst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Du musst gekräftigt werden am inwendigen Menschen. Es gibt viele Erfahrungen, die nicht echt sind im Heiligen Geist, die das nur beschränken auf das Reden in Sprachen, aber das innere Leben der Freiheit von Sünde wird überhaupt nicht betont. Ich danke Gott, dass ich in Sprachen rede. Ich tue das seit vielen Jahren, aber die Fülle des Heiligen Geistes ist weitaus größer als das. Das ist Befreiung von Sünde in meinem Inneren. Das ist die Hauptabsicht der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Lass uns Gott im Hinblick auf diese Dinge suchen und beten. Vater im Himmel, wenn wir uns jetzt vor dir beugen, erkennen wir an, dass ohne die Kraft des Geistes all diese Dinge nur Theorie sind. Also wenn wir zu dir kommen und dich um diese Kraft bitten, damit wir das in unserem Leben erleben können, um dich zu verherrlichen. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.